Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Storytelling Mastery Podcast. Heute wieder mit einem Interviewgast. Bei mir zu Gast heute ist der Stefan Peer und der Stefan ist Finanzpatronus. Was das genau bedeutet, was er macht, das wird er uns gleich selber erzählen. Ich will nur vorab schon mal sagen, ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema aufnehmen, weil über Geld und Finanzen habe ich in diesem Sinne hier noch gar nicht gesprochen, weil es ja hauptsächlich um Copywriting und Storytelling geht. Aber die meisten, die hier zuhören, machen das ja auch, um ihr Business aufzubauen oder zu skalieren. Und ja, wir wissen alle, ohne Finanzen und Geld funktioniert kein Business. In diesem Sinne wünsche ich mir, dass wir heute ganz, ganz viel ganz tief eintauchen, ganz viel Mehrwert geben können. Bin mir ganz sicher, dass uns das gelingen wird. Also herzlich willkommen, Stefan. Wenn du magst, dann stell dich doch gerne mal in so in 2, 3 Sätzen selber vor. Wer bist du und was machst du?
Erstmal hallo, liebe Carla, und vielen Dank, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast. Hat mich sehr darüber gefreut. Und das Thema Finanzen ist auch ein sehr wichtiges Thema aus meiner Sicht, gerade für alle Selbstständigen, und deine Community wird sich ja hauptsächlich aus Selbstständigen zusammensetzen, die halt im Bereich Copywriting unterwegs sind. Und da ist es natürlich, für mich ist die Finanzen sind da sogar auch ein, ich sehe das immer so als Bodenplatte von jedem Business, wo, wenn das bröckelt, dann kommt man natürlich in irgendwelche Themen rein, Probleme, sei es jetzt mit Finanzamt oder anderen Dingen. Ich selber bin schon ganz lange in der Finanzbranche. Ich wohne mit meiner Familie, wohne ich in Bayern, habe eine Ausbildung auch gemacht zum Bankkaufmann und bin da, wie gesagt, ganz, ganz viele Jahre schon tätig. Habe auch zwischendurch mal was anderes ausprobiert. Mit Finanzen hatte ich sogar früher auch mal ein Thema zwischen so 20 und 30. War ich selber notorisch pleite oft. Und habe mit meinen Finanzen gestrackelt. Also nicht, viele denken immer, ah, das ist ja ein Banker, der kennt sich aus, aber mitnichten. Also da hatte ich viele, viele Themen und habe mich von Kredit zu Kredit gerettet, bis bei mir dann mal irgendwo geschnackelt hat, in Anführungsstrichen, und ich da geswitcht bin und das mittlerweile jetzt auf sehr solide Beine meine Finanzen gestellt habe. Genau, wie gesagt, ich habe jetzt in der Bank schon alles ausprobiert, habe private Kunden betreut, vermögende Kunden, und bin dann vor vielen Jahren gewechselt und bin jetzt bis Oktober noch in der Bank beschäftigt auch und mache nebenher den Finanzpatronus, betreue seit vielen Jahren Selbstständige, auch Firmen, also bunt gemischt, und habe dabei in den letzten Jahren auch so gemerkt, wie jetzt insbesondere die kleineren Selbstständigen, da merke ich jetzt, und die jetzt im kreativen Bereich tätig sind, dass die mir ein Anliegen geworden sind, weil die oftmals Themen haben mit ihren Finanzen und keine Übersicht, keine Struktur. Ach, was ist, wie hat die verschiedenen Begrifflichkeiten, mit denen sie nicht zurechtkommen. Und dann ist mein Herzensbusiness daraus entstanden, der Finanzpatronus, wo ich jetzt sage, oder wo meine Mission ist, ich unterstütze halt die Selbstständigen dabei, Strukturen, ihre Klarheit in die Finanzen reinzubringen und da halt als ersten Schritt natürlich für alle Selbstständigen die Business-Finanzen, weil das, wenn das nicht passt, dann brauchst du dich mit deinen anderen privaten Finanzen auch nicht beschäftigen. Und das in der Kombination Business-Finanzen, private Finanzen, da ist meine Expertise und dafür unterstütze ich die Selbstständigen jetzt.
Ja. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vor allem auch so ein bisschen durch dein Logo drauf angesprungen. Das sieht man jetzt natürlich im Podcast nicht, also für alle, die das hören. Du hast da diesen, ich glaube, es ist ein Hirsch, würde ich jetzt mal sagen. Und für mich ist das so, als ich das gesehen habe und vor allem gelesen habe, Finanzpatronus, habe ich direkt an Harry Potter gedacht. Ich weiß nicht, ob das genau so beabsichtigt ist, aber ich dachte so, oh, Harry Potter mag ich, das ist ja auch, ne, Geschichten und so. Und ich weiß nicht genau, wer, gibt sicher vielleicht auch noch Leute, die das nicht gelesen haben, aber in Harry Potter kommt ja dieser Hirsch aus Licht, der den Harry quasi beschützt, den er selber hervorrufen kann und der ihn beschützt. Du hast jetzt gerade gesagt, du hilfst gerade auch Selbstständigen dabei, da Klarheit und Struktur reinzubringen. Wieso hast du dieses Wort Patronus gewählt? Weil da geht's ja aus meiner Sicht zumindest eher um Schutz, oder?
Da hast du im Prinzip jetzt schon mal recht. Also das Ganze ist über Harry Potter entstanden. Ich bin ein Harry Potter-Fan, habe das alle Filme natürlich angeschaut, alle Bücher gelesen und fand die Figur einfach klasse. Und diesen Patronus, also drum ist ja der Name Finanzpatronus auch entstanden und der Hirsch, weil Harry Potter ja immer diesen Hirschen aufgerufen hat, wenn er einen Schutz gebraucht hat. Und ich sehe das schon so als Art Schutz. Also mir ist es immer bei meinen Coachings ist es mir ganz wichtig, die Leute ja auch zu begleiten und jetzt nicht einfach zu sagen, ja komm, ich zeige dir jetzt mal drei, vier Sachen, sondern meine Begleitung geht auch über einen längeren Zeitraum, so dass das auf solide Beine gestellt wird. Und ich sehe das als Art erstmal so ein Schutz, weil da draußen natürlich in der Finanzwelt leider Gottes viele halt rumlaufen, die keine Ahnung haben, die dir irgendwas erzählen, die sich irgendwas angeeignet hat und dann zu dir sagen, okay, mach mal einen ETF-Sparplan oder irgend sowas als Beispiel und alles wird gut. Und daher rührt eigentlich dieser Name auch. Oder das war auch so meine Vision. Nicht, ich bin jetzt nur der Beschützer, sondern wie gesagt, ich bin eine Begleitung und der Hirsch hat ja auch unter anderem Harry Potter da begleitet.
Ja, ich finde vor allem auch gerade so diese Schutz und Sicherheit liegen ja auch sehr nah beisammen. Und wir haben ja immer, oder ich glaube, es gibt fast kein Thema, bis auf vielleicht ein, zwei andere, die nah rankommen, die so stark emotional behaftet sind wie Geld und Finanzen. Also, ne, so, wir haben ja alle irgendwie schon, weiß ich nicht, von Kindesbeinen darüber spricht man nicht oder, keine Ahnung, Geld verdirbt den Charakter und was weiß ich, was wir vielleicht auch als Kinder alles gehört haben. Und für mich war immer diese Verknüpfung, wenn ich viel Geld habe, gibt mir das Sicherheit. Ich konnte immer gar nicht sagen, so, ne, gibt ja, also völlig wertungsfrei. Es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, dann würde ich mir dieses Auto kaufen und noch eine dritte Villa und vielleicht den Privatjet und die Handtasche für 50.000, was ich selber ganz strange finde, aber es ist natürlich irgendwie eine Ansichtssache. Für mich war es immer so, Geld gibt mir diese Sicherheit. Und du hast vorhin so im Nebensatz erwähnt, dass du zwischen 20 und 30 auch selber so gestruggelt hast damit. Warum? Also und wie hat sich das verändert? Also wie hast du heute dieses stabile Fundament und diese Sicherheit, womit ich eben Geld verbinde? Und was ist da passiert? Du bist ja wahrscheinlich nicht morgens aufgewacht und hast gesagt, so jetzt mache ich jetzt kümmere ich mich um mein Geld.
Ja, genau richtig, da gebe ich dir absolut recht. Also das hat halt dann irgendwann mal angefangen. Das ist jetzt schön, was du auch gesagt hast, dass wir gerne als Mensch dazu hintendieren, wir geben ja Geld dann auch gerne aus, leider oft halt unkontrolliert. Und so ging es mir dann ja, so zwischen 20 und 30, wie gesagt, ich habe halt dann angefangen, Geld auszugeben. Dann habe ich mir ein anderes Auto eingebildet. Also ich habe irgendwann mal einen Kredit aufnehmen müssen, um mein erstes Auto zu bezahlen. Dann habe ich mir ein anderes Auto gewünscht. Dann dachte ich, okay, ich verdiene ja Geld, habe mir das nächste Auto angeschafft, hatte das eine aber noch gar nicht abbezahlt, konnte dann auch mit dem Verkauf von dem Auto den Kredit nicht zurückbezahlen, habe diesen Kredit wieder aufgestockt. Also so kommst du in so eine Spirale. Du wünschst dir was und möchtest dir was. Man sagt dann, ja, ich habe ja Geld und da kommt ja wieder Neues rein und es wird schon am Ende alles passen. Und dann kriegst du ja von deiner Bank deinen Dispo-Kredit noch und okay, den kann ich ja auch noch ausnutzen. Da habe ich noch ein bisschen Spielraum und es kommt ja wieder. Und das sind so im Prinzip ist ja alles, viel ist ja ganz vieles ja auch Mindset, was du darüber denkst und was du über generell deine Einstellung über Geld und die meine war halt ziemlich schlecht, habe ich aber auch nie vom Elternhaus gelernt, so wie viele halt, die das gar nicht so mitbekommen aus dem Elternhaus, sondern einfach in die Finanzwelt geschmissen werden. Und dann habe ich halt diverse Sachen abgeschlossen, Versicherungen, die sich dann am Ende des Tages nicht gelohnt haben, hatte ich dann am Bein, habe hier was gemacht, viele Ausgaben gehabt. Und aber irgendwann kam so der Punkt, wo ich dann auch gemerkt habe, einen Einfluss hat es sicherlich dann auch. Ich habe meine damalige Frau dann vor 20 Jahren da kennengelernt und das hatte auch natürlich einen Einfluss. Wir haben dann ja auch eine Tochter bekommen, wo ich dann gemerkt habe, okay, so kann ich jetzt nicht weitermachen. ich muss meine Finanzen mal genau prüfen. Ich muss mal alles mich hinsetzen, alles checken. Das war eine Eigenmotivation raus. Also das kommt, muss immer aus dir selber rauskommen, weil sonst, wenn das dir jemand sagt, hey, du mach das mal, dann viele sagen dann auch, nee, habe jetzt keine Lust, das anstrengend, meine Finanzen anzuschauen. Es muss die Eigenmotivation da sein, um dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich da mal rein. Ich gucke mir mal an, was habe ich denn da? Wie funktioniert das? Benötige ich das? Und so habe ich mich eigentlich von dem ganzen Ballast getrennt, alles abgestoßen, was ich nicht mehr wollte, und erstmal angefangen mit dem Geld, was ich zur Verfügung habe, dass ich erstmal damit zurechtkomme, weil viele leben ja schon über ihren Verhältnissen, machen auch viele Selbstständige, aber auch Angestellte, da, die geben ja schon mehr aus, als sie eigentlich verdienen, und das kann ja schon mal erstmal gar nicht funktionieren. Und so habe ich das, wie gesagt, den Switch dann geschafft. Erstmal, ich habe meine Einnahmen, meine Ausgaben, und ich gebe nicht mehr aus, wie ich einnehme. Habe dann auch keine, ich habe früher drei Jobs auch gehabt, einen Angestellten, Hauptangestelltenjob und zwei Nebenjobs. Habe dann meine Nebenjobs auch aufgehört. Und so kam, das ist ein langsamer Prozess. Man darf, bin auch ganz ehrlich, da, das geht nicht von heute auf morgen oder in 3, 4 Wochen, sondern es ist ein Prozess, und diesen Prozess musst du dich öffnen und ihn aber beginnen und dich öffnen, und wenn du dafür halt eine Begleitung benötigst, dann dir auch eine Begleitung suchen. Also ich habe es dann alleine geschafft, war aber auch unterm Strich natürlich eine langjährige, mühsame Geschichte.
Ja, das, was du gerade beschrieben hast, das sind ja auch so diese typischen Konsumschulden, ne, von denen jeder spricht oder eigentlich, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, ja auch jeder vorwarnt. Ich habe das ganz extrem erlebt. Wir waren relativ lange im Ausland, unter anderem ein paar Jahre in Brasilien. Und die kaufen alles auf Pump. Alles. Das ist Wahnsinn. Ich habe immer gedacht, so, ne, wir kennen das bei uns von Häusern, Autos, solche Geschichten. Aber bei denen kannst du sogar, weiß ich nicht, der Fernseher, da steht dann, wie bei uns im Mediamarkt, dann steht so ein Fernseher da, keine Ahnung, was der kostet, keine Ahnung, 1.000 € oder so. Und den kannst du dann irgendwie in 30 € Raten umgerechnet, die haben natürlich eine andere Währung, 30 € Raten abbezahlen. Dasselbe geht mit der Matratze fürs Bett und es geht für Kleidung, es geht sogar teilweise für Lebensmittel. Und natürlich kann man erstmal sagen, na ja, dann kann sich halt auch jemand eine gute Matratze leisten, der halt kein Geld hat. In Brasilien ist die Kluft ja auch sehr viel größer noch als bei uns. Und trotzdem ist das meistens, für die meisten ist das ihr absolutes finanzielles Grab, weil die ja alles auf Pump kaufen, alles auf Kredit und sich das dann extrem steigert. Und die haben teilweise, wohnen die in den einfachsten Hütten, noch nicht mal mit richtigen Fenstern, haben aber einen riesengroßen HD-Plasma-Fernseher an der Wand hängen, so groß wie das ganze Haus. Und ja, das ist halt immer das, wofür man, also was man, glaube ich, denkt, was wichtig ist. Und auf der anderen Seite hat das auch ganz viel mit Erziehung zu tun. Und das ist gerade schon angesprochen, dass du selber das auch nicht so im Elternhaus mitbekommen hast. Bei mir war es immer, Geld ist nicht wichtig. Ja, es gibt wichtigere Sachen als Geld. Es ist wichtig, dass es uns gut geht, dass wir uns alle lieb haben, dass wir gesund sind, aber Geld ist nicht wichtig. Und da habe ich auch gelernt, so nicht hinzugucken. Und irgendwann hat man sich halt dann doch so eingegraben, also ich hatte nie große Schulden, aber so eingegraben, dass es dann immer unangenehmer wird. Du hast gerade schon gesagt, so, du hast dich erstmal hingesetzt und hast mal geguckt, was habe ich denn eigentlich? Einnahmen und Ausgaben. Ist das so der erste Schritt oder was wäre so dein erster Tipp, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, bei mir ist auch Chaos. Ich weiß aber nicht, wo ich anfangen soll. Was ist der erste Schritt?
Ja, klar, also da ist schon mal der, das ist der allerwichtigste und der erste Schritt, wo du sagst, okay, ich mach mir darüber bewusst, was sind denn meine privaten Ausgaben, was sind meine betrieblichen Ausgaben und was verdiene ich eigentlich? Und also erstmal eine Bestandsaufnahme und dann auch mal zu gucken, okay, was habe ich, habe ich die Ausgaben, die ich habe, sind die wirklich tatsächlich auch alle notwendig? Sei es jetzt betriebliche oder auch die privaten Ausgaben, das kannst du dann draufsetzen. Und dann geht es ja darum, gerade wir reden ja auch hier von den Selbstständigen auch hauptsächlich. Und dann musst du halt gucken, okay, ist das, was jetzt oben reinkommt, reicht mir das aus, um meine ganzen Ausgaben, die ich ja bedienen muss, um die überhaupt bedienen zu können. Das ist ja schon mal das Wichtigste. Und daran scheitert es ja schon oft, dass die Leute ja schon mal gar nicht wissen, okay, wenn ich jetzt die Selbstständigen frage, okay, die meisten wissen, gut, ich mache den und den Umsatz. Aber dann geht es ja schon wieder los, okay, Umsatz ist ja nicht gleich dein Gewinn. Das verwechseln ja dann schon mal viele. Und diese einzelnen Begrifflichkeiten, kommen Steuerzahlungen und sonstiges auf dich zu. Also es ist dann schon für einen Selbstständigen herausfordernder, wie für einen Angestellten, weil der Angestellte weiß, okay, ich krieg mein Gehalt und da ist schon alles mal abgezogen, was abzuziehen ist. Und steht mir jetzt erstmal zur freien Verfügung und kann damit halt meine Ausgaben bedienen. Beim Selbstständigen ist es natürlich anders. Das, was oben reinkommt, kannst du nicht alles behalten. Also du musst, kommen diverse Geschichten auf dich zu, wie Steuer, Krankenkasse, sonstiges. Und erst dann kannst du damit anfangen, deine Ausgaben damit zu bedienen. Und das ist ja, finde ich, erstmal der allerwichtigste Baustein. Du fängst mit dieser Geschichte an.
Ja, und das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch ultra wichtig. Da habe ich am Anfang, ich bin schon lange selbstständig, aber da habe ich am Anfang auch diesen Riesenfehler gemacht. Nicht das, was reinkommt, ist meins. Ne? Also wenn wir Rechnungen stellen, haben wir ja auch erstmal diese 19% oder je nachdem, wo du lebst, Mehrwertsteuer drauf. Die kannst du ja sowieso schon mal abziehen. Plus dann Einkommen, je nachdem, verheiratet bist oder nicht. Und so im Schnitt konnte ich immer oder habe ich dann festgestellt, okay, die Hälfte ist weg. Ja, die Hälfte ist, also wenn ich 10.000 Euro verdiene, dann sind 5.000 sowieso schon mal weg. Nur einfach an Steuern und Krankenkasse und so. Und da, ich glaube, das ist auch die größte Gefahr für viele, weil die das Geld ausgeben und die Steuer kommt ja dann früher oder später. Die Krankenkasse wird ja wenigstens monatlich abgebucht, aber die Steuer kommt ja dann früher oder später und dann kriege ich das auch so im Kolleginnen- und Kollegenkreis total viel mit, dass die Leute sagen, Gott, jetzt habe ich eine Steuernachzahlung, ich weiß gar nicht, wie ich die zahlen soll, ja, weil halt nichts zur Seite gelegt wurde. Und das habe ich am Anfang den Fehler auch gemacht. Für mich war so ein bisschen meine Rettung und ich glaube, ich bin auch ultra chaotisch. Können wir gleich nochmal, wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass das gar kein Männer-Frauen-Ding ist. Ich dachte immer, wie die Frauen sind so. Also total chaotisch und mir hat es wirklich geholfen. Ich hatte erst so ein Mehrkontensystem. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Ich weiß gar nicht mehr wo und dachte, okay, das macht irgendwie Sinn. Dann fand ich das aber so kompliziert, weil ich halt überall unterschiedliche Zugänge und so. Da war ich schon wieder total überfordert. Und mittlerweile habe ich ein Konto, wo ich eigene Unterkonten, also eigene Spaces machen kann. Und das finde ich war für mich, wo ich wirklich kein Organisationstalent bin, total gut zu sagen, okay, ich kann automatisch sagen, immer am, weiß ich nicht, 3. des Monats gehen so und so viel Prozent in das Steuerkonto, in den Steuerspace automatisch rüber. Wie machst du das? Empfiehlst du das, so ein Mehrkontensystem oder was ist da dein Tipp?
Also man muss jetzt fairerweise sagen, da gibt es eigentlich nicht den optimalen Tipp. Wenn du dich da jetzt anfängst zu belesen, dann sagt dir der eine, mach ein Sieben-Kontensystem, mach ein Drei-Kontensystem. Im Prinzip finde ich, man kann sich's relativ einfach machen. Und zwar, du hast halt du musst zum ersten Mal natürlich trennen, ich habe mein Geschäftskonto und mein Privatkonto. Da fängt es ja bei vielen schon an, dass die das alles zusammenwerfen. Das hilft dir jetzt gar nicht, sondern du musst sagen, okay, ich habe diese zwei Konten. Dann, dass du dann auch rüber gehst und sagst, was will ich denn eigentlich privat haben? Und du zahlst dir dann auch ein monatliches Gehalt aus, so wie wenn du ein Angestellter bist, dass ein Geldfluss geht von deinem Geschäftskonto auf dein Privatkonto. Und unter deinem Geschäftskonto reicht es dann ja erstmal aus, du hast ein Steuerkonto. Und auf dem Steuerkonto parkst du dann deine Einkommensteuer, eventuell Umsatzsteuer, eventuell Gewerbesteuer, wenn du ein Gewerbe hast. Also diese ganzen Steuerzahlungen parkst du und dieses Konto rührst du nicht an, sondern das rührst du nur an, wenn die Zahlungen auf dich zukommen. Also das ist schon mal, wenn du da das schon mal gemacht hast, dann hast du schon 90% erschlagen. Alles andere kommt dann ja noch oben als Goodie drauf. Man kann sich natürlich später dann noch ein Rücklagenkonto bilden, wo man sagt, okay, wenn das jetzt auf soliden Beinen ist, kannst du sagen, okay, da habe ich noch mein Rücklagenkonto, da parke ich Geld noch drauf und dann musst du ja natürlich auch mit dem Kapitalaufbau irgendwann beginnen und sagen, okay, ich baue mir auch parallel, also ich schaue jetzt nicht nur, dass ich irgendwie über die Runden komme, sondern baue mir auch Kapital für die Zukunft auf. Also da mag ich gar nicht so den Begriff Altersvorsorge oder so, der da immer so durchgenudelt wird. der ist ausgelutscht aus meiner Sicht, sondern ich sehe das immer als wichtig ist, dass man als Selbstständiger beginnt, auch Kapital sich aufzubauen.
Ja, absolut. Da hast du halt noch weniger Rückhalt, ne, als jetzt jemand, der angestellt oder vielleicht sogar verbeamtet ist. Wir hatten im Vorgespräch was gesagt, was leider noch nicht drauf war. Deshalb würde ich das gerne noch mal aufgreifen. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass ich immer dachte, so das ist vor allem so ein Frauending. Zumindest ist es in meinem Umfeld so gewesen, dass eher die Männer diejenigen waren, die sich darum gekümmert haben oder die sich auch mehr dafür interessiert haben, egal ob das jetzt Investment ist oder auch so die Klarheit und die Struktur. Und jetzt hast du im Vorgespräch so schön gesagt, nee, das stimmt gar nicht. Das ist, man meint das immer, das ist vor allem, haben das Männer auch und in großen Konzernen ist oder in bekannten Unternehmerfamilien sind es oft die Frauen, die da so die Finanzstrippen in der Hand halten. Wie hast du das gemeint? Vielleicht kannst du das nochmal wiederholen für alle, die das jetzt ja nicht gehört haben. Also, das ist kein Männer-Frauen-Ding offensichtlich.
Ja, genau. Also das ist, wie gesagt, ich kann aus einer langjährigen Berufserfahrung sprechen. Es ist kein Männer-Frauen-Ding. Männer sind da vermutlich, könnt ihr jetzt von mir auch sagen, eher den pragmatischen Ansatz. Frauen beschäftigen sich dann intensiver damit. Ich habe auch hauptsächlich, kommen zu mir Frauen in mein Coaching. Ich habe aber auch einige Paare. Das finde ich dann auch schön. Also wenn sich dann beide damit auseinandersetzen mit dem Thema Finanzen. Einzelne Männer tun sich anscheinend schwer, ja. Aber wie gesagt, aus der langjährigen Berufserfahrung kann ich sagen, da sind dann Männer genauso davon betroffen. Die haben genauso ein Chaos drin. Und gerade wenn es kleinere Betriebe oft sind, da ist es dann auch für die ist es dann auch teilweise schwierig und die haben auch ihre Finanzen zum Teil nicht im Griff. Und das, was ich dir vorhin auch schon gesagt habe, bei Unternehmerfamilien ist es Teil oder bei größeren Firmen ist es oftmals so, dass da die Frau von den Eheleuten dann sich hauptsächlich um die Finanzen kümmert und nicht der Mann. Der Mann steht eher vorne, präsentiert das Unternehmen und die Frau macht im Hintergrund die Finanzen. Also da an alle Frauen, die heute zuhören, stellt euch da nicht unter den Scheffel. Ihr geht absolut den richtigen Weg, sich damit auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen, ist schon mal die Grundvoraussetzung. Aber aus meiner Erfahrung, wie gesagt, machen das weder die Frauen besonders schlecht oder so oder die Männer besonders gut. Also das ist bei beiden gleichwertig, was man natürlich merken kann, wenn jetzt jemand mehr in die, also wo man es merkt, ist, dass jemand, wenn jemand künstlerisch und kreativ tätig ist, sind ja auch aus meiner Sicht zum Beispiel Copywriter, die jetzt sehr kreative Menschen sind, die tun sich viel schwerer wie jetzt Kopfmenschen. Also wenn ich jetzt einen ITler, der wird sich jetzt nie eine Finanzberatung holen, der beschäftigt sich anders mit Zahlen. Also das geht auch darum, finde ich, was hast du persönlich für einen Bezug zu Zahlen? Und wenn du als Person, egal ob Mann oder Frau, schon mal gar keinen guten Bezug hast zu Zahlen, dann tust du dir natürlich mit deinen Finanzen auch schwer, weil du immer sagst, oh nee, Zahlen, nee, will ich nicht, lass mich damit in Ruhe. Das ist der erste Schritt, den ja jeder machen muss, egal wie gesagt, ob Mann und Frau oder Frau, ein Verhältnis in Anführungsstrichen, Bezug zu seinen Zahlen zu bekommen und ein gutes Gefühl auch, wenn du sagst, hey, ich empfehle meinen Kunden immer, mach einmal im Monat so ein Money Date, wo du dich wirklich beschäftigst mit deinen Business-Zahlen. Das muss auch kein ganzer Tag sein, sondern das reicht 2 Stunden, beschäftigst du dich mit deinen Zahlen und mit deinen Finanzen und dann ist es wieder gut. Und wenn du das regelmäßig machst, ist ja ähnlich wie mit dem Sport. Wenn du Sport nicht regelmäßig machst, dann funktioniert es halt nicht. Und so ist es auch bei deinen Finanzen.
Ja, ultra spannend, was du sagst, weil ich gehöre tatsächlich eher definitiv zu den Leuten, die unheimlich viele Ideen haben, super kreativ sind, aber ich habe null Bezug zu Zahlen. Und ich musste mir das wirklich auch so ein bisschen antrainieren, weil, was du auch gesagt hast, das Gefühl, wenn man das gemacht hat und irgendwie das so, und ich glaube, da ist bei mir auch noch Luft nach oben, aber so dieses Gefühl, okay, ich habe jetzt irgendwie einen Überblick, da ist kein Chaos mehr. Ich habe das irgendwie einigermaßen zumindest im Griff, ne? Ich weiß, was reinkommt, ich weiß, was rausgeht, ich weiß, wie viel ich zur Seite legen muss. Das gibt einem ja auch unheimlich viel Entspannung. Und das wiederum hilft mir, um dann meinen eigentlichen Job, was ja deutlich auf der kreativeren Seite ist, auch viel besser ausüben zu können, als wenn man das immer so unangenehm im Nacken sitzen hat. Und ja, also passt bei uns auf jeden Fall. Ich glaube, dieses mit Zahlen nicht so richtig können, das ist okay. Also ich glaube, dass viele, die hier zuhören, auch eher so in meiner Liga unterwegs sind. Und trotzdem ist es gut, wenn man es macht. Und dafür gibt es ja dann auch Leute wie dich. Also ich habe auch mir schon oft Hilfe geholt und gesagt, okay, wie mache ich das denn? Also ich habe jemanden für die Steuern, ich habe jemanden auch für die Buchhaltung. Ich sage, okay, kannst du mir das erklären? Weil bei mir gibt es irgendwie ein, weiß ich nicht, ich denke mal, ein Gen, wenn ich eine Excel-Tabelle sehe, da geht irgendwas in meinem Gehirn zu und ich kann nichts mehr damit anfangen. Also Excel-Tabellen sind für mich das Grauen. Und kannst du uns so ein bisschen sagen, wenn jetzt jemand sagt, okay, boah, also bei mir ist auch Chaos, so Klarheit und Struktur wäre mal wirklich gut in meinen Finanzen. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie machst du das? Ist das in Gruppen? Ist das 1:1? Guckst du in die Konten rein oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also meine Begleitung ist sehr individuell, die geht dann auch 1:1, weil natürlich das Thema Finanzen bei manchen auch durchaus mit, ja, mit Scham behaftet ist und nicht so, dass man da so offen kommuniziert über Geld. Wie du hast du vorhin, glaube ich, hast du schön gesagt, über Geld spricht man nicht. Es gibt ja so Glaubenssätze. Im Prinzip wird es uns, glaube ich, auch allen weiterhelfen, wenn wir da offener sind, wenn es ums Geld geht, dann wäre schon vieles, wird sich schon vieles bewegen. Und mir ist es halt wichtig, ich habe je nach drum, ich führe immer ein kostenloses Analysegespräch, beziehungsweise halt Klarheitsgespräch, dass man erstmal guckt, okay, was braucht derjenige oder wo steht er gerade und was sind genau die Themen, die es zu bewältigen gibt. Und dann gibt es halt bei mir halt, meine Programme gibt es halt über 3 Monate, über 6 Monate, über 6 Monate macht es halt dann auf alle Fälle mehr Sinn. Man kann dann bei mir auch lernen, wie man den Kapital, wie man sich Kapital aufbaut. Und die wichtigsten Bausteine sind halt zum einen, dass wir uns gemeinsam die Liquidität anschauen. Also sprich, was bleibt denn am Ende des Monats eigentlich übrig? Beziehungsweise auch mal das Ganze umzudrehen und zu sagen, okay, was möchte diejenige, die ich begleite, was möchte die eigentlich im Monat verdienen, ja. Und dann geht's darum zu schauen, okay, was muss dafür eigentlich auch reinkommen? Und dann mache ich mit der Person auch, gucke ich mir die Angebotspreise an. Was hat sie denn eigentlich für Angebotspreise? Passen die? Sind die zu niedrig? Da geht, ist ja die nächste Geschichte. Das machen gerne Frauen. Männer sind, da sind Männer eher anders. Frauen verkaufen sich dann gerne unter Wert, ja. Und dann sind da so Geschichten da, okay, nee, kann ich nicht so viel verlangen. Mal will ich nicht machen und so. Und da tun sich halt schon viele Aha-Effekte bei meinen Begleitungen auf und da werden auch dann die Preise erhöht. Also das ist so ins A und O. Weil wenn ich natürlich oben, wenn immer oben zu wenig reinkommt, dann kann ich ja noch so schön meine Ausgaben anpassen. Ich werde es ja nie gebacken kriegen. Das sind so mal die Grundsteine und dann geht es halt noch darum, wie kannst du deine Steuern steuern? Auch ein wichtiges Thema, sodass du halt immer weißt, okay, welche Steuerzahlungen kommen wann auf mich zu? Und das Thema Rücklagen, wie baue ich mir Kapital auf? Und wie kann ich investieren anfangen und habe ein Zukunftspolster für später? Also gibt es verschiedene Sachen, die ich mache. Ich sag, mache auch nur, wenn einer sagt, ach, meine Businessfinanzen, da bin ich ja super aufgestellt, aber ich habe jetzt gerade 100.000 geerbt oder irgendwas und dann kommen auch Leute auf mich zu und sagen, hey Stefan, wie kann man das anlegen? Meine Anlagegeschichten, die haben sich auch von allen gelöst. Also ich selber oder ich und meine Familie, wir legen auch selber nichts mehr an in Sparkonten oder sonstiges. Also davon haben wir uns getrennt, sondern in unterschiedlichste Sachen, sei es jetzt im Kryptobereich, sei es in Bäume, sei es in Gold. Also da halt ein buntes Portfolio. Also da gibt es viele Möglichkeiten und das sind so die einen Sachen, wo ich sage, okay, willst du deine Business-Zahlen anschauen, möchtest du lieber das Thema Vermögensaufbau betreiben oder brauchst du alles zusammen, dann gibt es auch das Ganze in einem Paket.
Ja, meine Erfahrung ist auch, also gerade da muss man auch sehr vorsichtig sein, ne? Weil sehr viele Finanzberater sind ja auch null unabhängig. Also man kriegt ja schon, wenn man nicht aufpasst, auch teilweise Sachen angeboten, die Schrott sind. Also, wo selbst ich als absoluter Laie merke, okay, dass da nee. Von gerade wenn du Krypto ansprichst, also ich bin ein großer Fan von Krypto, aber auch hier gibt es ja unheimlich viele, sag jetzt mal, sehr unseriöse Angebote mit Network und was weiß ich was, wo ich teilweise auch Leute kenne, die richtig viel Geld verloren haben, also wo dann die 2, 3, 400.000 ruckzuck einfach mal weg waren. Und da muss man schon sehr viel Geld haben, dass einem das nicht wehtut. Dass das, ne, irgendwie einmal kurz verbrannt ist. Jetzt muss ich mal eine ganz, vielleicht ist das, gibt ja keine blöden Fragen, aber du hast gerade gesagt, in Bäume investieren. Man kann in Bäume investieren. Alles andere, was du gesagt hast, kannte ich, aber Bäume habe ich noch nie gehört.
Ja, ich habe also in Bäume in Paraguay investiert. Kannst ja auch Ackerflächen in Paraguay kaufen. Also gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Ist auch relativ von der Rendite her spannende Geschichte. Du kannst ja auch, es gibt ja so viele Sachen, wo du investieren kannst. Du kannst in Whisky investieren, du kannst in Wein investieren. Also sagst du, kaufst dir jetzt so ein, beteiligst dich an einem Whisky-Fass. Das sind halt Geldanlagen, wo du, wenn du da die Geschichte anschaust und sagst, okay, was war denn in den letzten hunderten Jahren? Da gab es zum Beispiel immer Whisky, ja. Also Whisky ist jetzt nicht ausgestorben. Ich glaube, dass wir halt, wir müssen, man muss sich halt erstmal dafür öffnen. Und mir geht es ja auch nicht darum, ich verkaufe jetzt keine Finanzprodukte. Ich sage jetzt nicht, Carla, mach mal 10.000 hier rein, 10.000 hier, 10.000 hier, sondern mir geht es darum, dass du es erstens mal selber verstehst, also deine Geldanlagen. Du weißt, was, wenn dich jetzt dein irgendeine Freundin fragt, Carla, was hast denn du für Geldanlagen, kannst du sagen, zack, zack, zack. Und dann kannst du es ihr auch erklären, was das genau ist. Das ist das Allerwichtigste. Und da geht es mir auch in meiner Begleitung darum, dass die Leute es natürlich dann selber können. Also ich will ja nicht, bin jetzt ja nicht der klassische Banker, der dich dann ein Leben lang begleitet, ist in Anführungsstrichen, sondern über einen Zeitraum. Und mir ist es wichtig, dass die Menschen sich öffnen für andere Finanzanlagemöglichkeiten und die dann auch selber umsetzen und auch die Angst dann davor verlieren. Viele haben ja, oh, wie du sagst, eigentlich Krypto, Krypto. Jetzt, wenn du mal den Bitcoin, nimm mal den Bitcoin, du investierst in Bitcoin, ist ja bäbisch leicht heutzutage, kannst du dir Bitcoins kaufen. Und dann musst du dich ja fragen, wenn ich jetzt heute in Bitcoin investiere, ist da ein Risiko dabei? Ich sage nein. Der Bitcoin ist mittlerweile von den großen Vermögensverwaltern aufgenommen worden in ETF-Pakete. Aus meiner Sicht steckt da jetzt heute kein Risiko mehr drin. Du hast natürlich starke, stärkere Kursschwankungen. Anders ist natürlich, wenn du in irgendwelche Spezial-Kryptoanlagen reingehst, da solltest du schon wissen, funktioniert das wirklich oder mal ein bisschen Erfahrung sammeln und dann nicht 100.000 Euro reinstecken und dann ist das Geld weg. Das ist natürlich ärgerlich. Aber es gibt so Sachen halt wie gesagt, wie der Bitcoin, wo du dann heutzutage, der halt in der Gesellschaft jetzt angekommen ist. Genau.
Ja, also was ich auch immer, ich finde das wichtig, dass du es gerade gesagt hast, das selber zu verstehen. Weil ich glaube, dass wenn, häufig ist es halt gerade auch bei diesen Scam-Geschichten, ne, bei diesen ganzen Fake-Sachen, es wird den Leuten halt so einfach gemacht. Natürlich ist es Blödsinn, aber wenn es einfach ist und ich muss mich nicht damit beschäftigen, dann ist es irgendwie immer attraktiv. Das ist ja überall so, ne? Deshalb wird ja auch Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Also, okay, muss nichts machen. Brauchst deine Ernährung nicht umstellen, musst auch überhaupt keinen Sport machen, so abnehmen im Liegen und wachst morgen auf und siehst aus wie Barbie oder Ken. Ja, es weiß jeder, dass es totaler Schwachsinn ist. Die Leute stehen trotzdem drauf. Und das ist, glaube ich, das, was für viele auch so die Hürde ist. Und ich habe lange Zeit, ich mache ja auch wieder mit meinem Mann zusammen, lange Zeit auch gesagt, okay, ich persönlich mag Immobilien. Ich habe verstanden, dass die Rendite da nicht die höchste ist. Aber für mich war das lange Zeit so, ich konnte das verstehen. So, ne, das ist ein Haus, das ist eine Wohnung, da wohnt jemand drin. Das kann den Wert steigern oder auch verlieren, schon klar, aber ich habe Miete und so. Also das, ich habe das irgendwie verstanden. Das war für mich was Greifbares. Und Krypto habe ich sehr, und ich behaupte nicht, dass ich alles verstanden habe, aber Krypto habe ich sehr lange gebraucht irgendwie, bis ich jemanden gefunden habe, der mir das dann so erklären konnte, dass ich das als ein überhaupt nicht logisch denkender, zahlenaffiner Mensch kapiert habe, warum das Sinn macht, da zu investieren. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist dieses Wissen, wo ich mein Geld hin tue, egal jetzt ob Mann oder Frau, ist super wichtig, weil das ist deins und das ist nur deine Verantwortung und das kann man sowieso nie in irgendeiner Form abgeben. Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz auch so auf deine Begleitung. Du hast jetzt gesagt 3 Monate oder 6 Monate. Ich glaube, 3 Monate ist schon knackig, ne, um das dann irgendwie so alles strukturiert zu haben. Und du hast gesagt, das ist sehr individuell. Das heißt, ich habe dann 1:1 Sessions mit dir und du gibst mir einen Fahrplan oder wie kann ich mir das genau vorstellen?
Ja, richtig, genau. Also wir machen das immer in 1:1 Sessions. Für dich wäre es wahrscheinlich nichts, weil du ja keine Excel-Tabellen magst.
Ja, aber gut, das heißt, nur weil ich es nicht mag, heißt es ja nicht,
Ja,
dass es nicht gut wäre.
nee, aber das, wie gesagt, das, ich mache es halt auch über diverse Tabellen, wo man dann einen Bezug halt dafür kriegt und unterm Strich läuft das halt über einzelne Sessions, dass man halt im ersten Schritt mal so eine Bestandsaufnahme macht und dann geht es halt ins Detail und aufgrund der bestehenden Zahlen oder der vorhandenen Zahlen kann man das darauf aufbauen. Ich hatte auch schon Leute, die waren am Anfang, da braucht man dann keine 6 Monatsbegleitung. Also wer jetzt am Business, also ich finde es grundsätzlich mal super, wenn Leute das sofort machen am Anfang ihres Businesses und denen gebe ich auch dann einen Specialpreis, weil ich das super finde, wenn man sich gleich damit beschäftigt und nicht erst wartet, ach, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, jetzt muss ich aber mal mir das angucken. Und darum sage ich da, okay, das kann man über 3 Monate machen. Das hat auch in der Vergangenheit gezeigt, dass das so passt. Und dann hat man ein solides Fundament. Wichtig ist natürlich, da bin ich jetzt wieder beim Sport, wenn du nicht dranbleibst, dann wirst du halt wieder beim Sport, wenn du es nicht machst, wirst du vermutlich halt wieder dick werden. Und wenn du dich mit deinen Finanzen nicht beschäftigst, regelmäßig, dann wirst du halt irgendwann wieder in deine Themen kommen, in Probleme kommen. Aber da würde, wie gesagt, ein 3-Monats-Programm auf alle Fälle ausreichen. Und wenn jetzt jemand schon ein bisschen weiter ist und auch da mehr vorhanden ist, dann auf alle Fälle über 6 Monate, wo wir uns dann regelmäßig treffen. Bin da jetzt auch keiner, der jetzt sagt, hey, du kriegst da so und so viele Calls. Mir ist es persönlich immer wichtig, dass es am Schluss für die Person auch passt und dass ich mein Coachie, dass der sagt, okay, hey, ich kann jetzt passt jetzt, ich bin jetzt, fühle mich gut aufgestellt und kann alleine laufen, in Anführungsstrichen. Und das hat im Prinzip aber nichts damit zu tun, dass man sagt, okay, dann lass uns mal in einem Jahr mal oder in einem halben Jahr nochmal wieder einen Call machen und schauen, okay, wie steht's dann genau? Also das ist, wie gesagt, eine sehr individuelle Geschichte, die ich momentan so mache. Und das hat auch gezeigt, dass das so wirklich dann zielführend ist.
Ja.
Dieses Dranbleiben auch, dass du halt dranbleibst und dass dich jemand immer wieder so einen kleinen Arschtritt gibt, hey, jetzt komm,
Ja.
was ist denn los, wie steht's? Und auch diese Umsetzung dann halt in zum Beispiel die Angebotspreise optimieren. Das machst jetzt auch nicht von heute auf morgen sofort, sondern dass du dich da auch rantastest.
Ja. Ja. Ultra wichtig. Also ich merke das, ich mit Sport habe ich kein Problem, aber ich merke das immer auch bei meiner eine ganz tolle Buchhalterin und die schreibt auch immer, sagt so, Carla, es ist schon wieder 3 Tage drüber. Ich sitze hier und warte und also ich brauche da manchmal jemanden, weil ich neige auch dazu, dass so ist halt nicht so cool, macht mir nicht so viel Spaß, also zieh es irgendwie raus. So ein bisschen wie früher im Studium. Wenn es irgendwie Mathe-Klausuren gab, dann waren bei mir alle Fenster blitzblank geputzt, weil ich immer irgendwas gefunden habe, was ich jetzt noch machen könnte, bevor ich mich da dran setze. Und das hilft manchmal. Also mir reicht es schon, wenn die mir dann nur eine WhatsApp schickt und sagt, so, hier, ne, du hast jetzt noch genau 24 Stunden Zeit, mach mal hin, dass es wieder abgleicht, also mit den Konten und so. Hilft mir manchmal auch. Dass einfach jemand da ist, das alleine reicht schon, weil wenn wir dann, klar, es ist eine Eigenmotivation, aber es ist trotzdem ein anderes Commitment, wenn ich weiß, da ist jemand. Vielleicht auch jemanden, den ich bezahle. Das ist ja nochmal positiver, ne? Dass ich das dann auch wirklich mache. Ich habe noch eine Frage, und zwar, du hast ja auch gesagt, du arbeitest auch viel oder hauptsächlich mit Selbstständigen zusammen. Das heißt, da ist ja kein festes Gehalt in dem Sinne, ne? Ich verdiene Summe X und die kommt halt jeden Monat vom Arbeitsgeber rein. Gibt es da Besonderheiten, wenn das, also zumindest ist bei mir so, ich glaube bei vielen Kollegen auch, dass das Einkommen auch schwankt? Also ich habe ein festes Bestandskunden und dann je nachdem, wenn ich neue Aufträge annehme oder so, dann können das schon mal schnell mehrere tausend Euro Unterschied sein von dem einen Monat zum nächsten. Da bin ich manchmal so ein bisschen überfordert, ja, weil ich habe ja vorher gesagt, so ich gucke mir das dann an, mache einen festen Betrag, schiebe ich in meine Unterkonten. So, jetzt ist das ja aber, wenn das unterschiedlich ist, zahle ich mir dann mehr aus oder lege ich das dann an, in die Rücklage? Da weiß ich manchmal nicht, was mache ich denn damit? Wie gehst
Du,
du damit um?
es ist ja bei mir in meinem Coaching mir auch ein wichtiger Punkt, dass ich halt mit meinen Kunden eine Liquiditätsplanung mache. Und in dieser Liquiditätsplanung, das siehst du halt dann auch, da hast du dann einen Einblick auf deine Zahlen und du weißt dann zum einen, wann würde mir die Liquidität ausgehen, weil der kann ja als Selbstständiger, könnte theoretisch mal passieren, du bist 3 Monate lang, liegst du flach und kannst nichts arbeiten. Wann geht dir die Liquidität aus? Und du zahlst dir natürlich in dem Prozess erstmal nur das aus, was du eigentlich auch brauchst. Also wenn du jetzt sagst, ich brauche 2000, du stellst fest, du brauchst 2000 Euro im Monat, dann zahlst du dir die 2000 Euro aus. Und da versuchst du natürlich, das auch regelmäßig immer in demselben, damit da eine Gewohnheit reinkommt, es bleibt immer dieselbe Summe. Wenn du natürlich mehr Ausgaben hast, musst du es erhöhen. Und alles andere, was drüber ist, das legst du dir zum einen halt, das ist deine Liquidität, die du dann hast, wenn mal ein schlechter Monat kommt. Versuchst aber dann parallel, je nach Liquiditätsüberschuss, das muss man sich dann gemeinsam anschauen, fängst du aber an, ja schon Kapital aufzubauen, weil das ist ja, wenn du Angestellter bist, geht ja auch Geld, ob das jetzt vernünftig ist, ist ja ein anderes Thema, aber in die Rentenkasse, da kommst du ja nicht drum rum. Und so ähnlich musst du es ja auch als Selbstständiger machen, wo du sagst, okay, ich habe jetzt einen größeren Überschuss. Du legst dir natürlich vorher weg deine Steuer und deine sonstigen Abgaben, die du dann noch hast. Das musst du ja noch mitbedenken. Und dann aber herzugehen und sagen, okay, jetzt beginne ich auch parallel so und so viel monatlich irgendwo anders reinzusparen, mit der Option aber, dass ich es auch im Notfall, wenn es mal ganz blöd läuft, auch mal stoppen kann.
Ja.
Aber das Ziel ist schon, kontinuierlich immer dir dasselbe Geld auszuzahlen, aber nicht herzugehen und sagen, ach, jetzt zahle ich mir, weil das ist dann wieder für deinen Kopf nicht gut. Wenn du sagst, ah, jetzt habe ich einen guten Monat, jetzt zahle ich mir 5.000 aus, jetzt habe ich einen schlechten Monat, jetzt zahle ich mir nur 1.000 aus. Also da immer zu sagen, ich zahle mir erstmal immer dasselbe aus. Und darauf aufzubauen.
Ja, dass so eine Konstanz reinkommt, ne? Ja.
Ja.
Okay, ja, absolut, absolut verständlich, auch mental verständlich. Okay, cool. Also ich glaube tatsächlich, dass das, was du so sagst, fast alle betrifft, die hier zuhört. Zumindest wenn ich so überlege, ne, wen habe ich so in meinem Dunstkreis, wer ist da so in meinem Tribe, in meiner Reichweite? Kenne ich fast niemanden, egal ob Mann oder Frau, die sagt, aber oh, mir läuft das mit den Finanzen astrein. Ich habe da voll den Überblick und ich habe super gut investiert. Also oft ist es eins von beidem, aber häufig ist es auch beides. Also entweder das Investment oder eben die Finanzen im Business. Du darfst uns jetzt noch verraten, wie finden wir dich? Also wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, okay, cool, ich würde super gerne mal mit dem Stefan quatschen. Du hast ja gesagt, du machst auch so kostenlose Erstgespräche, dass du dir das einfach mal anschaust oder anhörst. Genau, wie können wir dich erreichen? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
Genau, am einfachsten ist, ihr geht dann auf meine Homepage www.finanzpatronus.de. Da könnt ihr auch übrigens dann einen Quick-Check machen und zu sagen, okay, passen meine Angebotspreise? Kann man dann in wenigen Minuten, kann man mal checken, okay, sind die im grünen Bereich oder sind die Angebotspreise eher zu niedrig? Also das ist mal so als kleines Goodie, gibt's, wie gesagt, kann man schnell machen. Und da gibt es dann auch die einzelnen Buttons, wo man sich anmelden kann bei mir und sich in meinem Kalender einen Termin reservieren kann einfach für ein unverbindliches Gespräch mal. Ich quatsch niemandem was auf. Also das ist unterm Strich ist mir immer ganz wichtig, weil ich das selber nicht mag, sondern mir geht es darum, kann man überhaupt, macht es Sinn, eine Begleitung? Und ich habe auch schon Menschen gesagt, das macht keinen Sinn. Da ist dann eventuell halt kein Geld da oder sonstiges. Oder wenn es dann zu, manche strageln ja schon in Richtung Insolvenz oder sowas, da kann ich dann meistens dann, da hilft dann meine Begleitung leider dann auch nicht mehr. Also das sind dann schon härtere Themen, ja. Da ist dann das Geld auch nicht sinnvoll da zu investieren, sondern das anderweitig zu gucken, wie man da rauskommt.
Ja, okay, cool. Ja, das schätze ich und wahrscheinlich alle, die zuhören, sehr. Wir alle kennen diese unangenehmen Verkaufsgespräche. Hätte ich dir jetzt auch tatsächlich nicht zugetraut. Also insofern glaube ich, ist es ganz entspannt. Und ich finde das Freebie, das du gerade angesprochen hast, cool mit diesem, ne, kann ich gucken, wie meine Angebotsstruktur, ob das verpasst vom Preis. Ja, weil das ist auch das, was ich sehe. Kommt natürlich auch mal ein bisschen drauf an, so in welcher Bubble man unterwegs ist. Aber ich sehe das auch. Also entweder ist es super niedrig, das geht dann, was du vorhin gesagt hast, das ist auch eher so ein Frauending, dass dann, ja, das möchte ich nicht, das ist zu hoch und ich möchte auch helfen und so. Da haben wir manchmal so irgendwie einen Knoten im Kopf. Und die andere Richtung, die ich auch kenne, ist halt so ultra völlig Out-of-Space-Preise, die aus meiner Sicht dann auch keinen Sinn mehr machen. Also sehr cooles Freebie. Deine Webseite packe ich auf jeden Fall in die Shownotes und in die Beschreibung. Also jeder, der zuhört oder zuschaut, kann da einfach draufklicken. Ich weiß, man findet dich auch bei Facebook. Also alles, wo du sonst noch zu finden bist, packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Genau, vielleicht zum Abschluss, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, Stefan, aber gibt es so für den absoluten Nicht-Zahlen-Typ, so Finanzchaoten, so einen ultimativen Tipp, um mal so ein bisschen das, ja, das Boot in die richtige Richtung zu lenken? Also wenn es eine Sache gäbe, die du jetzt am Ende noch mit rausgeben darfst, gibt es da was?
Im Prinzip eigentlich das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, wenn man da, allein wenn man damit schon mal anfängt, sich mit seinen Ein- und Ausgaben zu beschäftigen, dann hast du schon oder dann hat man schon einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Also sie überhaupt zu starten und sich mit seinen Zahlen auseinanderzusetzen, auch wenn man es nicht mag. Da kann ich zum Beispiel nochmal eine kleine Anekdote. Ich habe ja früher habe ich mich mit handwerklichen Dingen überhaupt nicht interessiert. Dann dachte ich mir, um Gottes Willen, wenn ich einen Schrauber in die Hand nehmen muss oder eine Bohrmaschine, dann bin ich, war ich ja auf Kriegsfuß und irgendwann mal habe ich mich aber damit beschäftigt und dann hat es dann auch Spaß gemacht. Ich bin jetzt kein super Handwerker geworden, weil ich mehr ein Zahlenmensch bin. Aber so ähnlich ist es, finde ich, mit vielen anderen Themen einfach anfangen damit und sich damit zu beschäftigen und sich auch seinen eventuell, und das meiste, oft ist es ja mit Angst verbunden, sich diesen Ängsten dann auch zu stellen und sagen, okay, jetzt gehe ich, wie man so schön in unserer Coaching-Bubble sagt, aus meiner Komfortzone raus und fange an, mich damit zu beschäftigen. Und wenn man dann merkt, hey, ich komme da jetzt alleine, aber nicht so wirklich weiter, dann holt es euch eine Unterstützung. Also das mache ich ja genauso, wenn ich irgendwelche Themen habe. Ich habe übrigens auch schon mal eine Copywriterin engagiert gehabt wegen Texten, weil ich jetzt nicht der super kreative Texter bin. Also so mache ich es ja genauso und so kann ich es nur jedem empfehlen, der selbstständig tätig ist und euch mit den Finanzen, wenn ihr nicht alleine zurechtkommt, dann holt euch jemanden, egal wen.
Ja.
Aber er sollte natürlich Ahnung haben und
Ja,
das, was er
auf jeden
erzählt, man
Fall.
sollte Hand und Fuß haben
Ja.
und man sollte ein gutes Gefühl dabei
Ja.
haben.
Also ich glaube nicht, dass es in diesem Leben noch so sein wird, dass ich Excel-Tabellen liebe, aber ich kann auf jeden Fall das unterstützen, was du gesagt hast. In dem Moment, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich gemerkt, das ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und das letzte Mal, also wo ich wirklich auch dachte, ach cool, jetzt habe ich auch so wie gesagt, ich habe das mit diesen Unterkonten, da habe ich so zum ersten Mal gedacht, irgendwie hat es mir jetzt gerade auch Spaß gemacht. Also das war für mich so ein ganz neues Gefühl, weil das sonst so furchtbar war. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist auch ganz wichtig, wenn das ist am Anfang so hart. Ja, und wenn man das mal macht und nicht die Vogel-Strauß-Methode nimmt, sondern mal wirklich einfach den Kopf aus dem Sand zieht und die Augen öffnet, dann wird es auch immer leichter. Das ist ja wie, du hast gesagt, Handwerk. Beim Joggen ist es genauso. Wenn du noch nie laufen warst und musst 3 Kilometer joggen, findest du es ganz furchtbar. Wenn du es regelmäßig machst, hast du im besten Fall sogar richtig Spaß daran und es wird immer leichter. Ja. Also das ist egal, was man machen will, ob das Regal an die Wand schrauben oder den Marathon laufen oder die Finanzen einfach machen. Und ich finde es auch wichtig, sich dann da wirklich Hilfe zu holen. Und das ist in meiner Erfahrung nach auch im Long Term Geld gespart, weil du hast sonst viel mehr Verlust und Chaos und auch an Nerven und Zeit. Also sehr gutes Investment. Tausend Dank, dass du da warst, Stefan. Sehr spannend. Ich packe, wie gesagt, alles in die Shownotes. Danke für deine Zeit. Danke für deine Expertise. Und du hast am Anfang auch so schön gesagt, mein Herzensbusiness finde ich vor allem in Kombination mit Zahlen und Finanzen sehr sympathisch. Danke, dass du es alles geteilt hast mit uns. Und ja, danke, dass du da warst. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg.
Ja, danke für deine Einladung. Macht's
Gerne.
gut, alle.
Ciao.
Ciao.